Wir starten heute mit unserer neuen Predigtserie. Gott braucht keine Helden. Und ihr habt sicherlich schon so ein bisschen dieses Wortspiel da gesehen auf dem Flyer vorne. Und wir wollen uns da Personen aus dem Alten Testament angucken. Wie gesagt, heute geht es um Hanna. Und bevor wir jetzt gleich auf die Textlesung hören, möchte ich ganz kurz was zu Hanna sagen. Will ich ganz kurz. Meine Frau, eine ganz normale Frau, die ungefähr 1200 Jahre vor Christus im nördlichen Israel gelebt hat. Ja, also es war eigentlich überhaupt keine besondere Frau, stammt nicht aus irgendeinem tollen Geschlecht oder war nicht adelig oder so, einfach eine stinknormale Frau. Und um die soll es heute gehen. Und mit diesem ganz bisschen Hintergrundwissen möchte ich euch jetzt auf die Geschichte bzw. die Textlesung gespannt machen, die Christina uns jetzt vorliest.
Ich lese aus 1. Samuel, Kapitel 1 und 2. Es war ein Mann namens Elkana, der lebte in Rama, ein Zufett vom Gebirge Ephraim. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu und der Urenkel von Tohu, der ein Sohn des Ephraimiters Zuf war. Er hatte zwei Frauen, Hanna und Penina. Penina hatte Kinder. Aber Hanna war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkana nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort die beiden Söhne von Eli, Hophni und Pinhas. An dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Penina und jedem ihrer Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hanna jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Penina machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Penina verhöhnte Hanna, wenn sie zum Heiligtum des Herrn ging, sodass Hanna weinte und nichts mehr essen wollte. »Warum weinst du, Hanna?« fragte ihr Mann Elkana. »Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig?« Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne? Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hanna zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hanna war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Eli beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hanna nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Musstest du betrunken hierher kommen, wollte er wissen? Werde erst einmal wieder nüchtern. Nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken. Aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging, den Herrn noch einmal anzubeten. Dann kehrten sie heim nach Rama. Als Elkana mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte, als sie soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Als das Kind entwöhnt war, brachte Hanna es zum Heiligtum des Herrn in Silo. Sie nahm auch einen 3-jährigen Stier mit, dazu ein Eva Mehl und einen Schlauch Wein. Der Junge war aber noch sehr klein. Nach der Schlachtung des Stiers brachte sie das Kind zu Eli. Verzeih, mein Herr, sagte Hanna. So wahr du lebst, ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken, und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn, und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Hanna betete, mein Herz freut sich am Herrn, der Herr hat mir neue Kraft gegeben, jetzt lache ich über meine Feinde, ja, ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr, keiner außer dir. Kein Fels ist wie unser Gott.
Vielen Dank. Wenn ihr eine Bibel mit habt, ist immer gut, dürft ihr gerne aufschlagen. 1. Samuel 1 und 2, dann könnt ihr es so ein bisschen verfolgen, weil der Text war zu lang, um den jetzt hier beständig am Beamer zu haben. Aber ich hoffe, ihr habt die Geschichte so einigermaßen mitbekommen. Ich finde, diese Geschichte fühlt sich so ein bisschen so an wie das Fußballspiel deiner Lieblingsmannschaft, die 5:0 zurückliegen und in der 20. Minute das Spiel einmal komplett drehen und mit 6:5 vom Platz gehen, oder? Also so ein bisschen vom Empfinden, wenn man diese Geschichte hört, dachte ich zumindest. Hannah, die Frau von Elkana, hatte große Not. Also es ging ihr schlecht und zwar dauerhaft schlecht. Das war jetzt nicht irgendwie mal so 2 Tage irgendwie ein bisschen blöd, sondern über mehrere Jahre ging es ihr wirklich emotional richtig schlecht. Und in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung, finde ich, kommt das noch nicht so richtig krass zum Ausdruck. Also die hebräischen Ausdrücke, die da benutzt werden, die drücken das noch ein bisschen intensiver aus, wie schlecht es ihr ging. Also zum Beispiel in Vers 10, wenn ihr, wie gesagt, eine Bibel habt, Vers 10, da heißt es im Hebräischen wörtlicher, sie war in ihrer Seele verbittert. Oder sie war verbitterte Seele eigentlich. Und das zeigt so ein bisschen, wie tief das quasi in ihrem Herzen saß. Oder dann, wenn sie hinterher Eli da begegnet und sich selbst beschreibt, dann heißt es da, sie sagt zu Eli, diesem Priester, ich habe aus großem Kummer und großer Sorge heraus gebetet. Also egal, was wir lesen dort in diesem Text 1, wird deutlich, dieser Hannah, der ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Aber dann erlebt sie eben, wie Gott ihr Leben einmal umkrempelt. Ja, sie bekommt einen Sohn geschenkt und dazu auch noch einen ganz besonderen Sohn. Das ist so ganz grob die Geschichte. Aber ich möchte gerne mit uns jetzt zusammen noch mal so ein bisschen tiefer eintauchen in diese Geschichte, weil ich glaube, sie hat uns sehr viel zu sagen. Und ich möchte eigentlich 2 Fragen stellen, die natürlich auch beantworten. Das erste ist, was ich gerne mit euch angucken möchte, ist, worin bestand denn eigentlich Hannas Leid? Also warum ging es ihr denn so schlecht? Was war das denn, was sie da so umtrieb? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, wie kam es zu der Veränderung? Eigentlich die vielleicht spannendere oder positivere Frage. Aber diese beiden Sachen wollen wir uns zusammen angucken. Also, worin bestand eigentlich Hannas Elend? Warum ging es ihr so schlecht? Und das Spannende auch an diesen alttestamentlichen Geschichten ist oft, dass wir gerade am Anfang schon so ein paar Eckdaten geliefert bekommen, die hinterher sehr wichtig sind für die ganze Erzählung, für die ganze Geschichte. Und in diesem Fall ist das auch so, da steht nämlich direkt am Anfang diese 2 Punkte, warum es ihr so schlecht ging. In Vers 2, er, also Elkana in diesem Fall, hatte 2 Frauen, Hannah und Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos geblieben. Das ist quasi der Rahmen, das Setting, was wir hier vorfinden und der Anlass, warum es Hannah so schlecht ging. Hannah konnte keine Kinder bekommen. Wenn ein Paar heute keine Kinder kriegen kann, das kommt häufiger vor, als man denkt, dann ist das in der Regel, zumindest wenn sie sich Kinder wünschen, echt auch ein Drama. Ich weiß nicht, wer von euch solche Leute kennt, vielleicht gehört ihr selber dazu. Das ist in vielfältiger Hinsicht Leid. Das ist nicht nur, ach schade, nice to have oder so, sondern es ist wirklich Leid und Kummer. Und viele sind bereit dafür, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen, um es irgendwie doch abzuwenden oder umzukehren oder so. Aber bei allem Respekt gegenüber den Gefühlen heutzutage von den Leuten, ist es nichts im Vergleich zu der Art und Weise, wie die Gesellschaft damals, in der Hannah lebte, mit Kinderlosigkeit umging, beziehungsweise was Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, sozusagen da erleiden mussten. Und um Hannas Schmerz und Kummer so ein bisschen besser zu verstehen, würde ich gerne mit euch so kurz in diese Gesellschaft von damals eintauchen. 2 Aspekte sind mir dabei wichtig. Das erste, eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte, galt in der damaligen Gesellschaft, oder die galt nicht so, sondern die hatte im Grunde ein großes Problem, nämlich sie hatte keine Altersabsicherung und eigentlich auch keine Zukunft. Das kennen wir heute ja nicht mehr so. Ja? Also wir haben unsere Rentenversicherungen und so weiter und so fort und im Grunde genommen ist es relativ gleichberechtigt. Ja? Also je nachdem mögt ihr das vielleicht ein bisschen unterschiedlich beurteilen, aber im Vergleich zu damals ist das sehr gleichberechtigt. Aber eine Frau, die damals keine Kinder hatte, die hatte im Grunde keine Altersabsicherung und auch keine Zukunft. Denn in der damaligen Gesellschaft stand Wohlstand in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anzahl deiner Kinder. Wir wären reich als Familie in der damaligen Gesellschaft mit 5 Kindern. Ja? Das war wirklich so. Und das ist auch relativ einfach. Das ist ja heutzutage genau andersrum, interessanterweise. Ja? Also mit vielen Kindern ist man, gehört man zur Risikogruppe, dass man verarmt. Sowohl im Alter als auch, wenn die Kinder noch da sind. Das war damals wirklich anders. Und zwar deshalb, weil je mehr Kinder du hattest, desto größer war deine Arbeitskraft, weil alles durch Familien erwirtschaftet worden ist damals. Und je mehr Arbeitskraft du hattest, also je mehr Kinder du hattest, umso produktiver warst du und umso mehr Geld konntest du verdienen. Das war im Grunde genommen schlicht und ergreifend so einfach, so simpel. Es gab, wie gesagt, keine Rentenversicherung oder ähnliches. Deine Kinder waren deine Altersversicherung. Und besonders als Frau, und ich vermute, die lebten damals auch ein bisschen länger als die Männer, vielleicht, weiß ich nicht, aber durchaus, zumindest kennt man das häufig auch in der Bibel, dass Witwen da sind und die Männer eben nicht mehr. Für die Frau war das besonders wichtig, enorm wichtig, wenn sie alt wurde, dass da Kinder sind, die sie versorgten, wo sie dann, ich sag mal, in Ruhe alt werden konnten. Es gab noch einen anderen Aspekt, warum, wenn man keine Kinder hatte, es keine Zukunft gab, weil die Kinder im Grunde dafür sorgten, dass die Familie Fortbestand hatte. Und das Vermögen, der Besitz damals in Israel, war familiengebunden. Ja, es war nicht so ohne weiteres mal verteilbar, sondern das war wirklich an Familien gebunden. Und wenn man keine Kinder hatte, dann hörte die Familie irgendwann auf zu existieren. Also es war ein Riesenproblem. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt. Also der erste war keine Altersabsicherung, keine Zukunft. Das zweite war, wenn eine Frau keine Kinder hatte, dann war sie eigentlich ein Außenseiter. Und, was es noch schlimmer machte, sie galt als von Gott bestraft. Im Alten Testament, weiß nicht, wie gut euch in der Bibel auskennt, aber es gibt, das Alte Testament ist ungefähr 2 Drittel, die ersten 2 Drittel der Bibel, danach kommt das Neue Testament, ist ungefähr das letzte Drittel. Davon ist ein Großteil Gesetz. Gesetz, was Gott seinem Volk gegeben hat und gesagt hat, pass auf, so stelle ich mir das eigentlich vor, so solltet ihr leben. Wir merken im Laufe der Zeit, dass schon klar war, dass kein Mensch dieses Gesetz erfüllen kann, deswegen kam Jesus. Aber es gibt das Gesetz und in diesem Gesetz hat Gott seinem Volk Folgendes gesagt. Wenn ihr euch daran haltet, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr mir nachfolgt, dann wird es bei euch im Volk keine Unfruchtbarkeit geben. Mit anderen Worten, alle werden Kinder kriegen, wenn sie wollen. Und damals wollte man das. Ja, das war sozusagen die Verheißung, das Versprechen. Umgekehrt war aber, wenn ihr mir aber nicht gehorcht, wird im Umkehrschluss Folgendes sein, ihr werdet unfruchtbar oder eure Frauen werden unfruchtbar sein. Oder auch eben die Männer. Aber ihr werdet auf jeden Fall keine Kinder oder nicht so viele Kinder kriegen. Die Folge, die manche Leute daraus zogen, war, dass wenn eine Frau keine Kinder kriegen konnte, sie also Gott nicht gehorcht, weil das war ja dann sozusagen die Folge, und also von Gott im Grunde gestraft oder bestraft worden war. Das war die Schlussfolgerung, die in der damaligen Gesellschaft galt. Und da Frauen damals sowieso nicht gleichberechtigt waren, war es aber mit diesem Stigma, also wenn eine Frau das hatte, dass sie keine Kinder kriegen konnte, war sie im Grunde wertlos. Sie konnte nichts zur Gesellschaft beitragen und war und galt als sozial absolute Außenseiterin. Man kann es auch anders sagen, um es ein bisschen besser zu unserem Predigtthema zu verknüpfen. Eine Frau, die viele Kinder bekam, galt als Heldin. Eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte, wurde als wertlos angesehen. Und sie war wertlos nicht nur in den Augen von anderen, sondern auch oft in ihren eigenen Augen. Also Hannah war alles andere als eine Heldin, sowohl in ihren Augen als auch in den Augen der damaligen Gesellschaft. Für eine kinderlose Frau, die regelmäßig Sex mit ihrem Mann hatte, ja, aber nicht schwanger werden konnte, da war es damals viel, viel schwieriger, sich selbst als geliebt zu sehen, sich selbst als wertvoll zu fühlen, als es das heute der Fall wäre. Das ist sicherlich heute immer noch schwierig, aber damals war es noch viel schwieriger. Denn fast alle um sie herum spiegelten ihr etwas ganz anderes. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der Satz, den Elkana, vielleicht erinnert ihr euch, Elkana sagt ja zu Hannah, Mensch, warum weinst du denn und so weiter, als sie da total traurig ist, warum dieser Satz quasi bei Hannah wie so verhallt, verpufft. Ja, ich lese nochmal vor, wo Elkana ihr sagt, Hannah, warum weinst du, fragt ihr Mann Elkana, warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das denn nicht besser als 10 Söhne? Hannah gibt keine Antwort darauf, aber ich glaube, die einzig ehrliche Antwort, die Hannah in diesem Moment hätte geben können, wäre, nein, Elkana, auch wenn du mich liebst, füllt das aber meine tiefe Sehnsucht nach Wertschätzung und Annahme nicht. Auch wenn du mich liebst, weiß ich aber nicht, und jetzt kommt's, ob Gott mich liebt. Das war im tiefsten Kern ihr Problem. Sie war sich schon bewusst, dass Elkana sie liebte und das schätzte sie wahrscheinlich auch, aber ihr tiefstes Problem war, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Die Frage war, warum ging es Hannah so schlecht? Und ich denke, vielleicht so ein bisschen verstehen wir schon, sie konnte keine Kinder kriegen. Aber es war nicht das einzige Problem. Hannah war nämlich nicht die einzige Frau von Elkana. Das war das zweite Problem. Es gab da nämlich noch Peninna. Und sie, im Gegensatz zu Hannah, hatte Kinder. Und das ließ sie Hannah auch regelmäßig spüren. Ich lese nochmal, an dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Peninna und jedem ihrer Söhne und Töchter, also waren einige, ihren Anteil am Opferfleisch. Hannah jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Peninna machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Peninna verhöhnte Hannah. Als ich diese Verse in der Vorbereitung gelesen habe, da ploppten in meinem Inneren, von meinem inneren Auge sofort ein Wort auf. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Zickenterror. Sofort musste ich daran denken. Und dann aber, als ich näher reingeguckt habe, dachte ich so, nee, das ist nicht bloß Zickenterror, nicht zwei Frauen, die sich da irgendwie nicht riechen können oder so. Das ist viel, viel mehr. Das ist viel intensiver. Das, was die Bibel hier interessanterweise macht, übrigens immer, wenn sie über eine Ehe berichtet, wo ein Mann meint, er könnte sich mehr als eine Frau leisten. Zur damaligen Zeit war es andersrum nicht der Fall, aber immer wenn die Bibel über sogenannte Polygamie berichtet, dann merkt man, sie berichtet da nicht mit großen jubelnden Tönen drüber, sondern stellt es immer als sehr, sehr herausfordernd und schwierig dar. Und das ist auch kein Wunder, weil nämlich Polygamie nie im Plan Gottes war. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, und zwar füreinander. Ein Mann, eine Frau. Und nicht ein Mann, 10 Frauen. Oder umgekehrt, 10 Frauen, ein Mann oder wie auch immer. Nee, ihr versteht schon, was ich meine. Genau. Also, egal, ob das bei Abraham der Fall ist, ob das bei Jakob der Fall ist, David oder wie sie auch alle heißen, die mehrere Frauen haben, eigentlich nie wird Polygamie als etwas Positives dargestellt. Und ich glaube, das ist bis heute nicht anders. Wo Mann meint, er könne sich gleichzeitig mehrere Frauen leisten, ob offiziell oder inoffiziell, oder auch umgekehrt, Frau meint, sie könnte sich mehrere Männer leisten, gibt es eigentlich immer Streit, großes Leid in den Familien, und zwar für alle Beteiligten. Mann, Frau und auch Kinder, wenn vorhanden. Man könnte es vielleicht auch so sagen, so wie die Bibel Polygamie betrachtet. Es gab einmal einen weisen alten Mann, der einem Sultan Folgendes gesagt haben soll. Dieser Sultan wollte mehrere Frauen heiraten. Er sagte, pass auf, lerne zuerst mit zwei weiblichen Tigern zusammenzuleben. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du erwarten, dass du fröhlich und zufrieden mit zwei Frauen zusammenleben wirst. Und ich dachte, ja, das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt. Und so merkt man das auch. Und das Problem, Hannah war mitten in diesem unguten Setting drin und sie bekam es zu spüren, und zwar ständig. Es ist eine Sache, etwas sehr schmerzlich zu vermissen. Das kennen wir vielleicht auch. Aber es ist noch eine ganz andere Sache, wenn es da jemanden gibt, der das hat und diesen Mangel einem ständig unter die Nase reibt. Das ist einfach nochmal das Topping obendrauf. Und so ein jemand war diese Peninna. Und sie tat das regelmäßig und sie tat es sicherlich auch aus Eifersucht, weil wir lesen, dass Elkana Hannah mehr liebte als sie. Meine Frage an uns heute Morgen ist, was sind denn deine Sachen? Was ist denn das, was du dir so sehnlich wünschst, aber was du nicht hast? Und sobald du daran erinnert wirst, durch was oder wen auch immer, es dich elend macht, es dich wertlos fühlen lässt, es dich richtig runterreißt und runterdrückt. Was sind die Dinge, die dich geradezu in Verzweiflung treiben, wenn du sie nicht bekommst, von denen du deine Wertschätzung, deine Annahme, ja vielleicht sogar deinen Lebenssinn abhängig machst? Was sind diese Dinge? Wisst ihr, das Interessante ist, die Bibel nennt das, wenn es nicht der lebendige Gott selbst ist, Götzen. Das ist ein Götze. Das ist nicht unbedingt so eine Statue, die da irgendwo im Feld steht, aus Stein gemeißelt und so weiter. Das war damals öfter so, aber das, was die Bibel eigentlich Götze nennt, ist das, was uns Wertschätzung, Anerkennung und Lebenssinn gibt, und zwar im ultimativen Sinn. Wir brauchen natürlich auch Menschen, die uns das geben, so gar keine Frage. Aber im tiefsten Kern, so wie Hannah gesagt hat, Elkana, es ist super, dass du mich liebst. Aber ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Da ist diese Lücke nach wie vor, die nicht gefüllt ist. Und wir Menschen, egal ob wir gläubig sind an Gott oder nicht, ob wir uns als Atheisten bezeichnen oder nicht, wir alle sind in diesem Sinne religiös, dass wir sagen, wir haben ein Vakuum in unserem Herzen und wir müssen es füllen. Und wir füllen es auch. Das ist gar nicht die Frage, ob wir tun es, die Frage ist, womit. Und die Bibel ist sehr deutlich und sagt, das, was wir dahin packen, was uns quasi Lebenssinn gibt, Wertschätzung, Annahme. Und wenn wir es nicht haben, dann verzweifeln wir, am Leben, dann fühlen wir uns wertlos. Das ist, wenn es nicht der lebendige Gott selber ist, ein Götze. Und Götzen versprechen viel und halten nichts. Und das ist immer das gleiche Schema. Dazu muss ich kein Christ sein, dazu muss ich nicht gläubig sein. Das ist immer das gleiche Erlebnis. Ich verspreche mir vom neuen Auto Wertschätzung, Anerkennung und so weiter und so fort. Und kaum habe ich es eine Woche oder anderthalb, ist das komplett vorbei. Dann ist es nur noch ein Auto. Und so weiter und so fort. Es gibt 1050 Beispiele. Bei Hannah war das der Wunsch nach einem Kind. Und jetzt kommt noch etwas. Das Interessante ist, diese Götzen, so wie die Bibel sie nennt, sind oftmals gute Sachen. Sind oftmals gute Sachen an sich, die wir aber zu ultimativen, sinngebenden Sachen erklären. Wie gesagt, bei Hannah war es der Wunsch nach einem Kind, was total Gutes. Kinder zu haben ist was total Gutes, super. Aber wenn wir das zu unserem Lebensinhalt, zu unserem Lebenssinn machen, dann wird es zu einem Götzen und es wird uns zu Boden schmettern, weil nie im Leben Kinder uns unseren Lebenssinn geben können. Sie können unser Leben bereichern und so weiter und so fort. Aber wenn die Kinder sich irgendwann mal abwenden oder nicht so geraten, wie man will oder was weiß ich, dann sind wir total zerstört innerlich. Warum? Weil sie zu unserem Lebensinhalt geworden sind. Und das soll Gott sein. Die große Frage ist ja, wie kann ich denn herausfinden, was eventuell so ein Götze oder Götzen in meinem Leben sind? Und ich glaube, wir finden hier im Text eine hilfreiche Frage. Wie gesagt, so mal eben das zu beantworten, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich möchte dir eine Frage mitgeben, die dich auf die Spur bringt, wo du mal weiter darüber nachdenken kannst. Diese Frage stellt Elkana Hannah. Warum weinst du, Hannah? Und jetzt lass mal Hannah weg und setz mal deinen Namen ein. Warum weinst du? Und zwar nicht, weil du traurig bist, weil irgendwas traurig gemacht hat, vielleicht ist ein beliebter Mensch gestorben oder irgendwie sowas, das ist nicht der Punkt, sondern warum weinst du, was dich aus Verzweiflung und Schmerz zum Weinen bringt oder Weinen bringen sollte, wenn du nicht weinen kannst? Vielleicht ist das so ein Götze. Der zweite Punkt, die zweite Frage, die ich stellen wollte, ist, wie kam es zu der Veränderung bei Hannah? Das Erste, was wir bei ihr sehen, und das ist sehr interessant, ist, irgendwann ist sie da in diesem Heiligtum in Silo, damals war das noch nicht in Jerusalem, und was sie tut ist, das Einzige, was man eigentlich tun sollte, sie geht zu Gott, sie schüttet Gott ihr Herz aus, sie betet. So einfach wie das. Sie geht zu Gott und sie betet. Ihr kennt vielleicht das alte Sprichwort, Not lehrt beten. Weiß nicht, ist das bekannt? Ist so ein, würde ich sagen, Gassenhauer in dem Sinne, was die Sprichwörter angeht. Not lehrt beten, das kennt man. Und in Hannas Fall ist das auch so. Ihre Not trieb sie zu Gott. Und damit leitete sie echte Veränderung ein. Das war der erste Schritt. Und ich glaube, das ist bis heute nicht anders. Das ist bis heute genauso. Echte Veränderung, wahrer Fortschritt oder, wenn man so will, Erweckung, beginnt immer mit ehrlichem Gebet. Und das ist nicht selten aus einer tiefen Not herausgeboren. Das ist bis heute genau das Gleiche. Und deswegen ist uns übrigens bei Erlebt, sind uns die Gebetstreffen und Gebetszeiten so wichtig. Und ich persönlich bin davon überzeugt, wir als Gemeindegründung, wir werden ablesen können, wie sehr wir das Ziel umsetzen, hier für Potsdam Gemeinde sein zu können, Menschen auch mit dem Evangelium erreichen zu können und so weiter. Nicht so sehr, wie viele hier im Gottesdienst sitzen, sondern wie viele in den Gebetstreffen sein werden. Das ist bis heute nichts anderes. Echte Veränderung beginnt mit ehrlichem Gebet. Und ein verzweifeltes Herz, so sagt es das Sprichwort, lehrt beten, sollte man meinen. Aber leider ist das nicht immer so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich kenne das von mir. Vielleicht kurzfristig, aber oftmals gar nicht nachhaltig. Dabei gibt es doch so viel Not und so viel Leid im Leben von Menschen. Aber längst nicht alle fangen an zu beten und Gott ihr Herz auszuschütten. Und ich frage mich, warum? Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Antwort. Weil wir die Helden sein wollen. Weil wir die Helden sein wollen. Ich habe in einem Kommentar zum Sammelbuch folgendes Zitat gelesen. Das heißt, jedes Gebet ist ein Gebet wie das von Hannah. Machtlose Geschöpfe bekennen ihre Ohnmacht, indem sie sich an Gott, den Herrn und Schöpfer des Lebens und Geber aller guten Dinge wenden. Aber wenn ich der Überzeugung bin, dass es keinen Gott gibt, oder aber, dass ich Held genug bin, um mein Leben unter Kontrolle zu halten, dann werde ich auch nicht beten. Und es stimmt, Gott braucht keine Helden. Gott braucht keine Helden. Und so befreiend wie dieser Satz und diese Erkenntnis für diejenigen ist, die erkannt haben, wie schwach und machtlos und ohnmächtig sie sind, so ätzend und herausfordernd ist das für alle die, die selber den Helden spielen wollen. So ist das. Bis heute. Hannah lernt beten. Hannah betet. Das ist der erste Schritt zur Veränderung. Und das zweite ist, Hannah opfert ihren Götzen. Und zwar in dem Sinne, dass sie den Götzen opfert und nicht den Götzen etwas opfert. Ich lese es nochmal vor. Vers 11. Sie legte, also Hannah, ein Gelübde ab und sprach, allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Auf den ersten Blick, zumindest dachte ich das beim ersten Mal, klingt das, finde ich, voll nach so einem Deal. Ja? Wo Hannah sagt, pass auf Gott, jetzt machen wir mal einen Deal. Du gibst mir das und ich gebe dir das. Du gibst mir das, was ich so sehnlich möchte und dafür kriegst du was von mir. Aber in diesem Gebet von Hannah lernen wir hier etwas, was super zentral ist für den Umgang von uns mit den Dingen, die wir uns so sehnlichst wünschen. Und es ist viel mehr als ein Deal. Das will ich erklären. Denn was Hannah hier macht, ist nicht eben so ein billigen Deal im Sinne von, pass auf, du gibst mir einen Sohn und dann kriegst du halt von mir ein bisschen mehr Geld, ich spende was für die Kirche oder ich lasse dies und das sein, ess halt ein bisschen weniger Schokolade oder guck nicht so viel Fernsehen oder was weiß ich was. Oder ich gehe ein bisschen in die Kirche. Wir haben ja so unsere Möglichkeit, mit Gott so einen Deal zu machen. Ja? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern was Hannah hier sagt ist, und das ist erstaunlich, dass, wenn du mir diesen Sohn gibst, ich ihn dir gebe und dieser Sohn, dem soll sein Leben lang nicht die Haare geschnitten werden. Jetzt denkt man so, hey, will die Friseurkosten sparen oder was? Worum geht's? Dazu muss man wissen, was sie hier sagt, ist dieses Kind, was Gott ihr schenken soll, wenn sie es bekommt, soll ein Naziräer sein. Das waren Leute, die Gott komplett sozusagen übereignet worden sind, die ihm dienen. Das, also kann sich, man kann sich so vorstellen wie ein Priester, der komplett abgesondert ist, nur für Gott, nur für ihn. Und das bedeutete für Hannah auch, und das wusste sie, wenn es so wäre, dann würde dieser Sohn eben nicht in ihrer Nähe sein. Dann würde dieser Sohn auch nicht zum Wohlstand ihrer Familie oder ihres Haushaltes beitragen können. Und er würde eigentlich in ihrem Leben gar nicht groß auftauchen. Sie hätte ihn nicht ständig um sich, denn er wäre wo ganz anders. Er würde Gott dienen. Und Hannah wäre nicht der direkte erste Bezugspunkt in seinem Leben, sondern Gott. Und deshalb sagt Hannah hier eigentlich viel mehr als nur, Gott, wir machen einen Deal. Was sie eigentlich sagt ist, Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, der für sie, ich erinnere nochmal dran, für ein sinnvolles Leben, für Wertschätzung, für Annahme stand, dann gebe ich dir genau das wieder zurück, nämlich diesen Sohn und damit meine Sicherheit, meine Hoffnung und meine Wertschätzung, kurzum mein Leben. Verstehen wir das? Das ist, glaube ich, extrem wichtig in dieser Geschichte. Hannah hatte das Kinderkriegen zu ihrem Lebenssinn gemacht. Ihr Wert als Person, ihre Hoffnung, ihre Zukunft, das hing alles da dran. Alles war daran aufgehängt. Und sie hatte das Gute zum Götzen erklärt. Aber was sie hier macht, ist, sie nimmt diesen Götzen quasi und sagt, Gott, ich gebe ihn dir zurück. Bitteschön, ich opfere ihn dir. Und das heißt, ich lasse los und übergebe es Gott. Sie hält nicht daran fest. Mein Lieblingsprediger, ihr kennt ihn vielleicht mittlerweile, C.H. Spurgeon, schon lange tot, hat zu dieser Geschichte Folgendes in der Predigt gesagt, und ich finde, er hat recht. Geschwister, das ist eine der härtesten Lektionen, zu lernen, das aufzugeben, was uns am wertvollsten ist, wenn Gott es fordert, und das freudig und freiwillig zu tun. Es ist die härteste Lektion, zu lernen, das aufzugeben, was uns am wertvollsten ist, wenn Gott es fordert, und das freudig und freiwillig zu tun. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns? Wie kann sich dein Elend, dein Leid in Freude verwandeln? Treibt dich deine Not ins Gebet oder willst du selber der Held sein? Oder die Heldin? Was ist das, ohne dass du nicht leben kannst und ohne dass du nicht leben willst? Willst du es so wie Hannah loslassen und Gott zurückgeben? Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, klingt super. Ich weiß, was mein Leid ist. Das braucht man mir eigentlich gar nicht so sagen, da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Das ist allgegenwärtig. Ich würde gerne Veränderung. Diese zwei Schritte klingen plausibel. Aber woher weiß ich denn, dass es bei mir dann genauso ausgeht wie bei Hannah? Vielleicht bleibe ich ja kinderlos. Vielleicht bekomme ich nicht das geschenkt, was ich mir so sehr wünsche. Vielleicht finde ich nie den Partner fürs Leben oder ich mache keine Karriere. Oder ich gründe nicht die Vorzeigegemeinde oder ich werde nicht in den Kreis meiner Familie wieder aufgenommen. Oder. Wer garantiert mir denn, dass mein Leben nicht doch 5-0 verloren geht und ich als großer Verlierer vom Platz schleiche? Ja, es ist möglich, dass du im Bild gesprochen kinderlos bleibst. Und diese zwei Schritte sind nicht der Schlüssel, den du im Schloss umdrehen kannst und danach öffnet sich die Tür zu Alice im Wunderland. Definitiv nicht. Aber es gibt eine Garantie für dich, dass es am Ende gut ausgehen wird. Hannah war keine Heldin, ich glaube, das haben wir gesehen, zumindest nicht so, wie wir Helden definieren würden. Aber sie ist ein Vorbild. Sie ist ein Vorbild in diesem Vorgehen, aber sie ist ein Vorbild in einem noch viel höheren Sinn, als wir es bisher gesehen haben. Denn ohne es zu wissen, weist sie mit ihrem Leben auf den wahren Helden hin, auf Jesus. Denn so wie Hannah ein Sohn, ein ganz besonderer Sohn geboren worden ist, nämlich Samuel, so ist auch uns ein ganz besonderes Kind geboren worden. Jesaja, der große alttestamentliche Prophet, schreibt das ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte später nach Hannah, auch noch in prophetischer Voraussicht. Er schreibt Folgendes, hört genau hin. Denn uns ist ein Kind geboren worden, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Und damit ist niemand anders gemeint als Jesus selber. Samuel war damals für Hanna als kinderloser Frau in gewisser Hinsicht ein Retter aus ihrer Schande und aus ihrem Elend. Oder man kann es auch anders sagen, für Hanna war Samuel der Beweis, dass Gott sie nicht vergessen hat und sie liebt. Aber Samuel war nicht nur das für Hanna, sondern er wurde, wenn man das Samuelbuch weiterliest, würdet ihr es sofort merken, Samuel war nicht nur ein Retter für Hanna, sondern er war auch ein Retter für das ganze Volk Israel. Denn er half dem Volk zurück zu Gott zu finden, er half dem Volk in der Verteidigung gegen die Feinde. Er bereitete das Volk, wenn man eigentlich so will, auf David, den großen König, vor. Und so wie Samuel für Hanna und das Volk Retter und Prophet gewesen ist, so ist auch Jesus uns als König, Priester und Prophet geboren worden. Und er ist so viel mehr als Samuel. Dieses Kind Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, Gott und Mensch in einer Person, ist für jeden von uns geboren. Das ist das, was die Bibel, was das Neue Testament uns sagt. Und er will auch dein Retter, dein Erlöser, aus Schuld und Schande, dein König, dein Sinngeber, dein Fürsprecher, dein Freund und Ratgeber sein. Er ist dein Liebhaber, der dir sagt und beweist mit seinem Leben, Gott liebt dich. Ich bin gekommen, ich bin geboren und das ist das Zeichen, dass ich dich liebe. Er ist unser Vorbild, er ist unsere neue Identität. Und er hat das mit seinem Leben bewiesen. Er hat bewiesen, dass es gut ausgehen wird. Wisst ihr, menschlich gesehen war Jesus kurz vor seinem Tod alles andere als ein Held nach menschlichen Kategorien. Da war er nicht der Supermann, der alle platt gemacht hat und dann alles gerettet hat. Ganz und gar nicht. Voller Angst und Verzweiflung betete er im Garten Gethsemane: Vater, wenn dieser qualvolle Weg an mir vorbeigehen kann, ich will nicht ans Kreuz, das kostet mich alles, alles. Ich will es nicht, aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst, soll geschehen. Und Jesus wusste, dass wenn er das nicht tun würde, es für uns nicht gut ausgehen würde. Das wusste er. Und Jesus hat in menschlicher Ohnmacht gebetet und alle seine eigenen Wünsche und Ziele zu 100% Gott, seinem Vater, zurückgegeben. Er hat sein Leben losgelassen, weil er uns liebte und liebt. Er wusste, die Menschen sind nicht in der Lage, ihre Schuld selber zu tragen. Nur er allein war in der Lage, das zu tun. Und er wusste auch, wenn er das nicht tut, dann sind wir für ewig von der Quelle des Lebens, nämlich Gott selber, getrennt. Und das ist nichts anderes als Hölle. Und dann starb Jesus. Und wie gesagt, nichts sah nach einem Sieg aus. Nein, es sah nach der größten Niederlage überhaupt aus. Nichts Heldenhaftes, außer vielleicht die Art und Weise, wie er gestorben ist, dass der römische Hauptmann sagt, also das war beeindruckend, das war wirklich Gottes Sohn. Aber nach außen hin, im weiteren Feld, sah es einfach so aus, als wäre Jesus einer von vielen Verbrechern, der am Kreuz von den Römern gekreuzigt worden ist. Aber dann an Ostern, das, was wir gerade gefeiert haben, hat Gott bewiesen, ich garantiere dafür, dass es gut ausgehen wird. Jesus lebt. Und deshalb, weil Jesus lebt, werden auch wir mit ihm leben und auferstehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus ist stärker als der Tod. Oder man könnte es auch anders sagen, das Leben hier ist nicht der Hauptgang, allenfalls die Vorspeise. Manchem schmeckt die Vorspeise, manchem nicht. Manche Wünsche werden unerfüllt bleiben, vieles bleibt unbefriedigend und vorläufig in diesem Leben. Aber das Eigentliche kommt noch und es wird herrlich werden. Und deswegen, weil Jesus das bewiesen hat mit seinem eigenen Leben, wird es gut ausgehen. Mit Jesus geht es gut aus, so oder so. Aber es gibt noch etwas, was wir von Hanna lernen sollten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Habt ihr das bemerkt? Wann hat sich bei Hanna wirklich etwas verändert? Als sie schwanger wurde? Nein.
Als sie Samuel als Baby in ihren Händen hielt? Nein. Als sie anfing, Gott zu glauben und seinen Verheißungen zu vertrauen, da hat sich bei Hannah etwas verändert. Ich will das nochmal lesen. In Vers 17 heißt es, als sie mit Eli sozusagen diese Konversation hatte, über, wo er dachte, sie wäre betrunken, und dann sagt Eli zu ihr, dann geh in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Und dann sagt Hannah, lass mich Gunst in deinen Augen finden. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. Sobald die Verheißung von Eli, dem damaligen Sprachrohr Gottes, von ihr gehört wurde und sie dieser Verheißung glaubte, änderte sich ihr Zustand. Auf Gottes Verheißung hin glaubte Hannah. Und ich glaube, das ist bis heute genau das Gleiche, was wir von Hannah lernen sollen. Gott sagt in seinem Wort, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen eigenen Sohn gesandt habe, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Oder, wenn man es anders formulieren will, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern dass es für sie gut ausgeht. Das ist Gottes Verheißung. Die Frage ist hier nicht, was ist mit all den anderen, sondern das ist hier eine persönliche Frage an dich. Jetzt, hier und heute. Glaubst du Gott? Vertraust du Gott so sehr, dass du ihm deine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche anvertraust? Dass du ihm deine Schuld bekennst und von ihm die Erfüllung deines Lebens erbittest? Wenn du das tust, wenn du Gott so viel Vertrauen entgegenbringst, dann garantiere ich dir, dass du auf kurz oder lang, vielleicht eher kurz als lang, mit Hannah singen kannst in deinen eigenen Worten, so wie sie es tut in den beiden ersten Versen von Kapitel 2, wir hatten die auch gelesen. Mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir. Kein Fels ist wie unser Gott.
Jesus, I will hide in you, my place of peace and solace. No trial is deeper than your love that comforts all my sorrows.